Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders, heute in einer Spezialfolge. Ich habe es ja angekündigt, ich möchte auch mehr Solo-Folgen in das ganze Format bringen von Inspirieren Anders und mit euch meine persönlichen Eindrücke teilen, Learnings, Gedanken, aber auch Meinungen zu den vergangenen Folgen, aber auch ein bisschen Ausblick geben auf die nächsten Themen, die nächsten Interviewgäste, die so da sind. Und das ist heute mal mein erster Versuch dadurch. Auch für mich eine Premiere nach fast 6 Jahren jetzt Podcasten, meine allererste Solo-Folge. Ich bin gespannt, wie es wird und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Eines der letzten Interviews, die ich geführt habe, war mit Tobias Endler. Es ging um sein Buch Narrengold und über Erfolg. Also was ist Erfolg? Wie definiert man Erfolg? Und er hat das in seinem Buch behandelt und in der Folge ging es viel darum, was ist überhaupt Erfolg erstmal? Und was ich spannend fand, waren seine 3 Erfolgsmodelle, die er so vorgestellt hat. Einmal dieses Machermodell, dieses Menschmodell und dieses Spotlight-Modell. Das Machermodell war ja das, was so, also zumindest meine Eltern so verkörpert haben, so dieses Arbeiten, Leisten, Geld verdienen, Familie versorgen. Gerade Männer dann vielleicht auch eher emotional ein bisschen, ja, sagen wir mal, reduzierter. Das Menschenmodell ist dann das, was danach so kam, so dieses bisschen weniger Geld, aber dafür mehr Sinn, mehr Nachhaltigkeit, Zeit für die Familie, für die Umwelt. Also irgendwo dieses nicht mehr nur so Geld- und Leistungsfixierte. Und das Spotlight-Modell war ja das, dass der Erfolg so aufgeladen ist, moralisch, ne, als Projekt, eine höhere Mission und irgendwas Höheres dahinter steht, in diesem ganzen Erfolgsmodell. Und das fand ich super spannend, da überhaupt mal einen Einblick zu bekommen, so was unterscheidet auch die verschiedenen Generationen voneinander, weil es ist ja schon definitiv so, dass jede Generation ihr eigenes Erfolgsmodell irgendwo hat. Oder Generationen ihre Erfolgsmodelle haben. Und fand es auch dann interessant, das ein bisschen besser einzuschätzen, weil ich lebe natürlich in diesem Menschenmodell. So nicht so viel Geld, aber mehr Sinn, mehr Nachhaltigkeit, Zeit für Familie und Umwelt. Nicht mehr dieses nur Hustle, 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 wo unsere Eltern ja viel herkommen. Aber die Generation nach uns, die wächst halt in diesem Spotlight-Modell auf. Ja, das alles mit einer höheren Mission versehen ist und Erfolg ist ja wirklich auch mittlerweile ein absolutes Geschäftsmodell geworden. Also eins, wo so viel Geld dahinter steckt. Wie werde ich erfolgreich? Erfolg verkaufen? Ich meine, seitdem ich meine Selbstständigkeit auch begonnen habe, laufen einem ja fast wöchentlich irgendwelche Coaches über den Weg, die einem den Erfolg quasi versprechen. Ja? Million Money Mindset Baby. Kommt mir da mal ins Gedächtnis, wenn ich daran denke, das habe ich mal irgendwo gelesen. Komm in mein 12-Wochen-Programm und du wirst in 12 Wochen zum Millionär. Nur mit dem richtigen Mindset. Ja, also es ist definitiv ein Riesengeschäftsmodell. Und was er aber auch gesagt hat, er beschäftigt sich ja sehr viel auch mit USA, dieses Fehlerkulturelle und Risiko. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, gerade dieses Risiko. Bei Kindern, weil mein anderer Gast war ja Norbert Schneider, der über Kindererziehung und Mut tut gut gesprochen hat. Dazu gleich nochmal mehr. Und gerade das fehlt uns natürlich so ein bisschen in Deutschland. Weil wir haben diese Fehlerkultur, dieses Scheitern, das ist halt bei uns eher verpübelt ein bisschen, eher so ein Makel. Ja, so ein beschmutzt so ein bisschen die weiße Weste. Es ist eigentlich schlecht, wenn du Unternehmen in den Sand gesetzt hast. Und in USA und Tobias, sein Blick auf die USA ist halt ganz anderer. Da ist das total geil, wenn du ein Unternehmen gegründet hast und damit voll auf die Schnauze gefallen bist. Da ist das geil, wenn da dreimal auf deinem Lebenslauf steht, ein Unternehmen angefangen und ja quasi verkackt damit, ja, weil es einfach zeigt, dass du Willen hast, dass du Biss hast, dass du bereit bist, auf die Schnauze zu fallen, etc. Durchhaltevermögen, Sitzfleisch. Und in Deutschland ist das halt tatsächlich sehr verpönt und auch unter uns Unternehmern. Man erzählt sich nur die Erfolgsgeschichten. Man erzählt sich eigentlich kaum, wann man mal so richtig gescheitert ist, was gerade auch vielleicht nicht so gut im Unternehmen läuft, ja. Weil diese Angst vor Fehlern, die erzeugt so einen enormen Druck, dass man das eigentlich gar nicht nach außen geben will. Dabei geht es uns hier in dem Land so gut, dass wir jederzeit wissen, okay, selbst wenn wir ein Unternehmen ins Sand setzen, wir lernen was, können das nächste besser machen, wir finden überall wieder einen Job. Es gibt genug Jobs, etc. Wir sind gut genug ausgebildet, die meisten von uns. Aber diese Angst davor, einen Fehler zu machen, das ist wirklich, das ist schon was vielleicht auch ein bisschen lähmend ist für manche. Ja, dann gar nicht erst anzufangen und zu sagen, nee, bevor ich irgendwie einen Fehler mache und es nichts wird, da mache ich lieber gar nichts. Was natürlich immer am schlechtesten ist. Und wir sind, oder ich finde, man sieht es auch sehr bei der jungen Generation, aber da, ne, junge Generation dazu gleich nochmal mehr. Was natürlich auch, das lerne ich auch im Unternehmen, einfach so ist, es gibt diesen Übernachterfolg, den gibt's nicht. Also die meisten Dinge brauchen einfach Zeit. Sei es ein Podcast, ein guter, sei es Unternehmen, sei es Beziehungen. Es braucht einfach Zeit. Zeit, die man auch bereit sein muss, jeder immer wieder zu investieren. Und sich auch dann hinzusetzen, wenn man gerade so gar keinen Bock hat. Und jeder von uns kennt es. Jeder von uns hat mal gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Und dann es doch durchzuziehen, habe ich gelernt, das zahlt sich aus. Zahlt sich auf lange Frist immer aus. Ich kenne zum Beispiel, ich habe so meine täglichen To-Dos auch für meine Agentur. Gerade was so die Akquise auch angeht, so die Neukundenakquise. Und es dauert, ja, je nachdem, wie viel es ist, mal so eine halbe Stunde bis Stunde jeden Tag. Das mache ich immer gleich früh als allererstes. Und manchmal, da hat man einfach wirklich keinen Bock. Und hat man so gar keine Lust. Und da habe ich, würde ich am liebsten einfach sagen, okay, mache ich morgen. Mache ich morgen. Aber es hilft halt nichts. Man muss durch. Das hilft mir immer ganz gut. Aber diese Disziplin dann vorzuschieben, so, nee, du hast gesagt, du machst es, also machst du es auch. Aber zurück zum Erfolg. Wo wir dann auch abgebogen sind mit ihm vom Erfolg, ist in dieses Spotlight-Modell, wo er jetzt viele aufwachsen, viele Generationen, dieses eine höhere Sache in den Hintergrund oder in den Vordergrund stellen, dass man Teil einer größeren Sache einfach auch ist, einer höheren Mission irgendwo. Und das birgt natürlich auch die Gefahr von moralischer Selbstüberhöhung, hat er es, glaube ich, genannt. Dass man sich irgendwie moralisch über andere stellt, was man, glaube ich, auch sehr deutlich sehen kann, wie wir miteinander sprechen mittlerweile. Denn man redet ja eigentlich nicht mehr auf Augenhöhe, sondern man redet eigentlich immer, oder viele reden immer zu einem sehr belehrend, sehr von oben herab. So, was ich mache, ist gut, was du machst, ist eigentlich schlecht. Dieses Whataboutism ist auch so ein gutes Beispiel dafür. Denn gerade was so, ja, Umweltschutz, die Probleme zur Zeit angeht, da jeder macht ein bisschen was, aber es wird einem ständig eigentlich gesagt, was man machen muss. Und das ist ja unverständlich ist, wenn man das nicht macht, wie man noch Fleisch essen kann, wie man noch in Urlaub fliegen kann. Das ist ja, da kann eigentlich nichts mehr richtig machen. Und das ist natürlich auch was, wo er meint, da holt natürlich der Populismus auch seine Stimmen her, ne? Weil der Populismus liefert natürlich sehr einfache Antworten auf solche komplexen Fragen. Und sowas wie Klimawandel, das ist halt nun mal nicht einfach. Das ist auch nicht einfach zu beantworten. Dafür braucht es wirklich Experten, die das irgendwie machen. Die einfachen Antworten, die dann oft geliefert werden oder auch bei Wirtschaft oder Krieg oder was auch immer. Das klingt erstmal gut, aber wenn man, sag mal, sein Hirn ein bisschen einschaltet und sich wirklich hinterfragt, na ja, aber ist die Lösung wirklich so leicht? Dann ist es meistens nicht so. Und ich meine, man kann ja, was mir immer hilft, ist einfach, das wirklich so einfach wie möglich runterzubrechen auf die kleinste Ebene und sowas wie Krieg dann einfach auf einen persönlichen Streit mit seinem Partner oder mit seinem Nachbarn runterzubrechen. Und dann muss man sich nur mal hinterfragen, ja, was denn helfen würde? Ja, und was vielleicht nicht helfen würde. Und diese Gefahr, dass wir diese Komplexität durch diese falsche Einfachheit ersetzen, das ist halt schon da, ne? Und was er dann auch meint, ist, man braucht einfach wieder mehr Eigenverantwortung. Ja, mehr Eigenverantwortung, mehr Reflexion, um wieder aufs Erfolgsthema zu kommen, weil nicht für jeden ist Erfolg der gleiche. Und das war eines der Sachen, wo ich mir dachte, ja, das ist absolut richtig. Jeder muss Erfolg für sich selber definieren. Aber wir lassen uns oft vorgeben, was unsere Definition von Erfolg ist. Vielleicht auch, weil wir selber nie eine hatten. Vielleicht, weil wir selber nie für uns definiert haben. Was ist denn eigentlich Erfolg für mich? Und wenn wir das aber nie machen, dann sind wir natürlich für jede Definition von Erfolg empfänglich, die irgendwo gut klingt. Und die meisten sind natürlich dann immer diese, werde reich, finanziell unabhängig, Millionär, Milliardär, was auch immer, Macht und sowas. Aber für mich kann Erfolg zum Beispiel auch sein, genug Geld zu haben, dass ich einmal im Jahr in Urlaub fliegen kann, 20 Stunden oder 30 Stunden arbeite und viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Dass ich kein Wochenende arbeiten muss zum Beispiel. Das kann ja auch Erfolg für mich sein. Oder vielleicht ist für mich Erfolg, einen 0815 Job zu machen, der mich nicht überlastet, der mich nicht mega glücklich macht, aber ich bin gesund. Das kann ja auch Erfolg sein. Also, das war wirklich was, wo ich mir dachte, ja, wenn man, es gibt ja diesen schönen Spruch, if you stand for nothing, you will fall for everything. Und das, finde ich, macht da absolut Sinn. Wer keine Definition seines eigenen Erfolgs hat, der wird auf alles anspringen, was einem da außen vorgegaukelt wird an Erfolg, was man haben soll. Und dann läuft man immer irgendwem hinterher. Irgendeine Definition von Erfolg, die eigentlich gar nicht seine eigene ist. Also lieber ein bisschen mehr selber gestalten und ein bisschen weniger beeindrucken lassen. Das war so meine Kernbotschaft, die ich so mitgenommen habe. Dann hatte ich noch ein sehr interessantes Gespräch mit dem Norbert Schneider über sein Buch Mut tut gut, warum wir unseren Kindern mehr zutrauen können. Er war ja schon mal da und hat über Demografie gesprochen, über Alterspyramiden und Co. Und das war interessant, weil er so die Ansicht auch ein bisschen vertritt, dass wir unsere Kinder zu behütet aufwachsen lassen. Und da wollte ich mal ein bisschen mehr reingehen. Na, weil er meinte ja schon, ja, wir verhätscheln und vertätscheln unsere Kinder so ein bisschen. Aber was ist denn daran schlecht? Ich meine, jeder will doch, dass es seinem Kind gut geht. Aber er hat es sehr schön aufgezeigt. Ich meine, er ist ja da sehr bewandelt in dem ganzen Gebiet. Er hat ja da auch die letzten Jahrzehnte gearbeitet und hat dann nochmal, glaube ich, über 50 Interviews geführt. Also es bezieht sich, glaube ich, alles auf so Mittelschicht, was er meinte. Und jetzt nicht auf weder ganz oben noch ganz unten, also so wirklich die gesunde Mittelschicht irgendwo. Und dass hier einfach unsere Kids zu sehr verhätschelt und vertätschelt werden. Und wir versuchen, unsere Kids zu schützen vor all den Gefahren, weil überall lauern ja auch Gefahren, vermeintlich. Überall ist der böse schwarze Mann ums Eck und klaut mein Kind und entführt mein Kind, sobald ich einmal nicht hinschaue. Überall im Internet sind eigentlich nur Vergewaltiger unterwegs, die mein Kind dann umdrehen oder irgendwelche Islamisten, die mein Kind dann zu Terroristen machen. Ist eigentlich voll davon, das ganze Internet. Und das stimmt ja nicht. Also so ist es ja nicht, seiner Meinung nach. Seiner Meinung nach leben wir ja in einer der sichersten Welten, die es je gab. Sicherer war es noch nie für unsere Kinder. Aber es kommt uns so unsicher vor. Es kommt uns so vor, als wären da draußen eigentlich nur Gefahren. Als könnten wir würden wir unser Kind sofort verlieren. Und diese Angst und diese Panik, die verstärkt sich natürlich. Verstärkt sich natürlich, indem wir reden mit anderen, die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben und diesen Bias dann auch entwickeln, diesen Observation Bias, dass man sagt, ich will mir ein gelbes Auto kaufen und auf einmal sehe ich überall nur noch gelbe Autos rumfahren. Na, aber wenn ich mir ein rotes Auto kaufen will, dann sehe ich überall nur noch rote Autos. Und genauso ist es ja natürlich auch mit Gefahren, wenn wir anfangen, uns mit Kindern zu beschäftigen. Und tatsächlich kann ich da jetzt hier mal droppen, aber bei uns ist das jetzt auch Thema. Ab nächsten Jahr werden wir, so Gott will, Eltern werden. Und man beschäftigt sich dann schon auch mit den Gefahren, die da draußen sind und Erziehung und Co. Und wo will man sein Kind bekommen? Ja, es ist ja überall eigentlich nicht sicher, sein Kind zu bekommen. Daheim bist du verrückt, dein Kind daheim zu bekommen. brauchst doch mindestens 4 Ärzte um dich rum, damit dieses Kind und die Mutter da gut durchkommen. Also man kommt da schnell in diese Spirale, dass man alles nur noch absichern will für dieses Kind. Ja, und er hat's, glaube ich, er hat's aufgeteilt in diese zwei Erziehungsweisen, dieses bedürfnisorientierte und dieses wunschorientierte. Ja? Und man darf eben dieses bedürfnisorientierte, was das seiner Meinung nach richtigere ist, nicht mit Wunscherfüllung verwechseln. Es geht nicht darum, Wünsche von dem Kind zu erfüllen. Denn Eltern haben auch Bedürfnisse. Und was er auch gesagt hat, das fand ich echt witzig, war so, ja, was ist denn, wenn wir als Eltern unsere Bedürfnisse für die nächsten 20, 25 Jahre, solange wie die Kinder halt im Haus sind und nicht selbstständig sind, wenn wir unsere Bedürfnisse da hinten anstellen, dann sind wir doch super unglückliche Eltern. Und was sind denn unglückliche Eltern? Sind es gute Eltern? Das ist doch eigentlich furchtbar, wenn wir unglückliche Eltern sind. Und da dachte ich mir auch so, ja, stimmt. Also man muss schon auch seine Bedürfnisse irgendwie erfüllen in der Zeit und sich nicht komplett dem Kind unterordnen. Natürlich bestimmt das Kind dann das ganze Leben und alles dreht sich um das Kind, aber halt nicht zu 100%. Ja? Weil die Unzufriedenheit, die wird dann da sein und unzufriedene Eltern können keine guten Eltern sein. Denn das schaukelt sich ja dann immer, immer wieder hoch. Und Elternschaft oder Eltern werden wird ja auch jetzt, wo wir da mittendrin stecken, auch immer mehr als so ein Projekt irgendwie angesehen. Weniger so dieses, ja, das ist einfach Teil des Lebens, Eltern werden, sondern mehr so dieses, nein, das ist ein Projekt. Und wir wissen jetzt, wie Kinderkriegen funktioniert. Also schauen wir, dass wir genau den richtigen Zyklus erwischen, wann die fruchtbarste Phase ist, dass wir vorher kein Alkohol mehr trinken, 6 Wochen, keine anderen Drogen mehr nehmen, super viel Sport machen und super gesund ernähren und das komplett von vorne bis hinten durchplanen. Ja, so richtig verkopft an das ganze Ding hingehen. Alles optimieren, alles absichern, alles vergleichen mit jemandem. Was haben die gemacht? Und das ist weniger so dieser, wir gehen immer mehr weg von diesem natürlichen Prozess, das ist einfach, komm, wir probieren es jetzt. Ich meine, mit der Information, das ist natürlich auch gut, das haben wir auch gemacht, uns da informiert. Aber es geht immer mehr weg von diesem aufs Bauchgefühl hören. Und immer mehr zu diesem Daten, Zahlen, Fakten. Und das macht ja auch Sinn. Wir leben in einer Welt, die von Daten bestimmt wird. Das heißt, überall schützt eure Daten. Daten ist die nächste Währung. Das ist das Wichtigste überhaupt. Schützt die, macht was dagegen und verwendet Daten. Und überall, aber beim Fußball nur noch Daten, Daten, Daten. Oder beim Football genauso, noch schlimmer. Statistiken und so weiter. Und das ist was so ein bisschen schade ist, dass es immer verkopfter wird. Ja, und bei der Kindererziehung hat er auch noch berichtet von diesem Doppelproblem, dass wir nämlich einmal die Verzwergung haben unserer Kids und einmal die Adultisierung, hat er es, glaube ich, genannt. Also auf Englisch klingen die Worte bestimmt besser, aber ich kenne sie jetzt nicht, aber auf Deutsch klingen sie auf jeden Fall ein bisschen komisch, Verzwergung und Adultisierung. Ich mit Verzwergung meint er ja, Kinder werden ja entmündigt. Dadurch, dass wir alles immer auf Sicherheit machen, dass überall immer jemand ist. Wenn jemand, na, das hat eine Freundin zum Beispiel zu mir gesagt, ja, wir haben unser Haus so gebaut, dass hinten die Küche ist mit Blick zum Garten und auch ums Eck rum, damit ich eigentlich mein Kind immer beobachten kann, auch im Garten, dass nie was ist. Dachte ich mir erstmal so, ja, cool, eigentlich total praktisch. Aber es ist halt immer jemand da. Das Kind kann nie alleine spielen, es hat immer 2 Augen auf sich gerichtet. Es kann nie was alleine machen. Es lernt nie, auch mal alleine ein Problem zu lösen. Und ich glaube, das ist einer der Kernpunkte. Was machst du, wenn mal kein Elternteil da ist? Wie benimmst du dich dann? Haben deine Eltern dir alles beigebracht, dass du mit so einer Situation gut umgehen kannst? Oder vielleicht auch nicht, weil jetzt aktuell beobachten wir ja eher, dass wir Kinder ins Erwachsenenalter bringen, die überhaupt keine guten Problemlösungsfähigkeiten haben. Die, und ich erinnere mich da an ein paar Gespräche, so dieses, na, ich probiere jetzt mal ein paar Sachen jobmäßig aus, aber wenn ich merke, dass es mir nicht gefällt oder ich da irgendwie auf den Widerstand treffe, dann mache ich was anderes. Wo ich mir denke, was? Wenn du einen Widerstand hast, dann bist du auf dem richtigen Weg, denke ich. Da musst du dich da durchkämpfen, durch den Widerstand. Es gibt keinen Weg ohne Widerstand. Überall wird es Probleme geben. Überall wirst, wenn die Leute Stecken zwischen die Beine schmeißen wollen. Und du musst einfach schaffen, das zu ignorieren und zu sagen, ja, ist mir egal, der Weg ist mir wichtiger, ich hau das durch. Und das ist was ich wirklich als Herausforderung sehe und wirklich auch irgendwie schlimm finde, dass wir, wie oft passiert es noch, dass Kinder wirklich einfach rausgeschickt werden zum Spielen in Wald, Bauten vor, bauten Lager, wir haben früher Lager gebaut und tobt euch einfach aus. Und wenn ihr vom Baum fallt und euch der Arm wehtut, ja gut, dann kommt er halt heim. Und dann schau mal, was passiert ist. Und jetzt wird ja mittlerweile der Baum verklagt. Oder der den Baum gepflanzt hat, wird verklagt. Helikoptereltern. Das sind alles diese Symptome, die da in diese Richtung sprechen, dass wir diese Verzwergung machen, Kindern gar nichts mehr zutrauen. Ja, wie sie haben kaum mehr Frustrationstoleranz. Sind null krisenfest, wenn irgendwas passiert. Ja, und das ist was halt, was sehr fehlt, seiner Meinung nach, und wo er auch sagt, da gehe ich ein Stück weit mit. Und gleichzeitig machen wir aber diese Adultisierung, ne, dass wir Kinder wie Partner auf Augenhöhe betrachten. Und da dachte ich mir wirklich, wow, das ist ein Wort für was ich schon oft gesehen habe und wo ich nie wusste, wie ich das nennen soll, aber es heißt anscheinend Adultisierung, ja. Also wir nehmen Kinder und holen sie auf Augenhöhe. Aber ein Kind, also ist ja nicht auf Augenhöhe mit mir, Entschuldigung. Es hat nicht annähernd das erlebt, was ich erlebt habe. Es hat nicht annähernd so viele Informationen, wie ich sie habe, um eine Entscheidung zu treffen, die gut für die Familie ist. Ja, sein Beispiel war dieses, wo möchtest du denn dieses Jahr in Urlaub hinfahren? Zu einem Sechsjährigen. Ja, was weiß denn der Sechsjährige? Der hat doch keine Ahnung. Der kann nur irgendwas sagen. Also, was soll der sagen? Ja, irgendwie Australien fände ich ganz gut. Dann denke ich mir, ja, Australien, weil du ja Bock hast auf einen 48-Stunden-Flug. Ja. Also, wenn er dann im Flugzeug hockt, hat er wahrscheinlich gar keinen Bock mehr und beschwert sich nur den ganzen Urlaub über den Flug, über den langen. Also das ist so dieses, wir geben den Kindern irgendwie Vorschusslobbyn, dass sie Sachen wissen, die sie gar nicht wissen können und denken uns, ja, und jetzt entscheide doch mal, wo wir in Urlaub fliegen. So, nee, das ist nicht die Entscheidung vom Kind. Das Kind hat einfach mitzukommen. Und der Urlaub wird gut, egal wo wir sind. So, wir machen uns eine schöne Zeit da. Genauso wie bei einer Freundin irgendwo im Bekanntenkreis ist, dass eins der Kinder so ein bisschen Identitätsschwierigkeiten hat und jetzt jeden Tag gefragt wird beim Aufstehen, was bist du denn heute? Wo ich mir, also das ist ja wie diese Urlaubsfrage, was weiß das Kind denn? So, da brauchst du Lebenserfahrung, um zu wissen, wer du bist. So, das als Sechsjähriger oder Zehnjähriger kann man ja gar nicht entscheiden, wer man ist. Man hat doch gar keine Ahnung, was es überhaupt da draußen alles gibt für Modelle. Man ist ja noch gar nicht fertig. Man ist ja noch annähernd nicht fertig entwickelt mit irgendwas. Geschweige denn, also weder der Körper, geschweige denn der Kopf fertig entwickelt. Deshalb, da hat er endlich mal ein Wort gefunden, das mir lange gefehlt hat. Und das ist eben dieses Paradoxon, dass wir beides gleichzeitig machen. Ja, auf der einen Seite geben wir ihnen gar keine Verantwortung, auf der anderen Seite geben wir ihnen die Verantwortung für große Sachen und sagen, ja, musst du doch wissen. Und dieses Angstnarrativ wieder, ne, gegen die Realität. Ja, Kinder waren noch nie so sicher wie heute. Die Statistiken gehen alle, wird alle immer besser, aber wenn natürlich die Zeitungen voll sind von Mord und Totschlag und überall ist eigentlich alles schlecht und hier Kindesentführung und da, ja, dann denken wir natürlich irgendwann nur noch so. Und das ist ja so schade, weil es wird immer sicherer. Eigentlich müssten wir unsere Kinder so selbstständig wie möglich erziehen. Und das ist auch, was ich mir immer denke, so die Erziehung, die ich meinem Kind irgendwann mal geben will, muss ja eine sein, dass ich sagen kann, ich kann dem blind vertrauen, dass wenn ich den heute hier aussetze, der findet wieder heim. Der kommt in der Welt zurecht. Der wird sich einen Job suchen. Der wird sich ein Leben aufbauen. Der wird eine Familie gründen. Der wird glücklich werden. Ja, der kann sich durchbeißen. Der ist der ist nicht sozial eingeschränkt oder so, sondern der kommt zurecht einfach. Und dafür müssen Kinder einfach viel lernen. Und Sport ist auch so ein Beispiel, was er genannt hat mit diesem Fußball ohne Tore. Ich meine, das kenne ich selber als Fußballtrainer. Dass man jetzt hier Funinho spielt und dann nicht mehr zählt, wie viele Tore ein Team geschossen hat. Und dann ist eigentlich so, ist eigentlich egal, wer gewonnen hat. So, nee, meiner Meinung nach ist es absolut nicht egal, wer gewonnen hat. Es ist absolut nicht egal, wer gewinnt. Es ist wichtig, wer gewinnt, weil nur dann kann ich auch besser werden. Wenn ich weiß, ich habe gewonnen, dann weiß ich, okay, meine Arbeit hat sich ausgezahlt. Wenn ich weiß, ich habe verloren, weiß ich, Mist, hätte ich mal besser trainieren sollen. Hätte ich mal mehr machen sollen. Sowohl als Trainer als auch als Spieler. Und das ist was, wo ich nicht weiß, ob wir da in die richtige Richtung gehen. Mit dieser Art, Kinder zu erziehen. Weil wir wollen ja selbstständige Erwachsene erziehen und so entmündigen wir die ja komplett. Die haben ja keine Ahnung, wie man mit Problemen, mit Krisen umgeht. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Umso schöner war dann sein Schlussappell, als er gesagt hat, wir müssen einfach ein bisschen gelassener werden. Gerade als Eltern. Nicht perfekt sein. Jedes Kind ist anders. Jedes Kind braucht was anderes. Gelassen sein. Vor allem aufs Bauchgefühl wieder hören. Und auf seine eigenen Kompetenzen vertrauen. Wir waren auch schon mal jung, wir waren auch mal Kinder, wir haben viele Kinder gesehen. Wir wissen, was man will. Wenn man weiß, wer man ist, welche Werte man hat, dann kann man ein Kind gut erziehen. Ja? Elternschaft ist Chaos, Unordnung, Fehlerhaftigkeit und so weiter. Und da ist, glaube ich, das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen mit der Kern, dass man ein Kind gut erzieht auch. Und klar, dann natürlich auch Regeln setzen, ne? Grenzen ziehen, Einhaltung kontrollieren, dann sanktionieren, bestrafen, wenn irgendwas ist. Aber ich glaube, am meisten oder am wichtigsten ist einfach dieses, hey, gut genug passt, muss nicht perfekt sein. Ist ja auch immer dieser Spruch, was entscheidet, wie ein Mensch wird? Ist es die von Natur oder ist es die Erziehung? In Englischen ist es Nature oder ist es Nurture? Und da sagt man ja auch ganz viele Studien immer so dieses 50-50. 50% ist von der Natur, da beeinflusst du gar nichts. Und 50% ist Nurture, also Erziehung. Und das ist halt auch so, ja, okay, dann kannst du 50% kannst du beeinflussen, den Rest halt nicht. Der Rest kommt, wie er kommt. Tu dein Bestes, sei gut genug, aber sei auch gelassen, wenn manche Sachen nicht so laufen. Das habe ich auf jeden Fall für mich mitgenommen. Ja, und dann hatte ich noch ein Interview mit der Maggie Schnitzer. Als ich auf dem Podcast-Festival, dem Podfluencer-Festival in München war, 2 Tage. Und das war auch super spannend. Haben uns getroffen, abends unterhalten und dann haben wir gesagt, komm, am nächsten Tag, wir schnappen uns hier so ein Mikrofon, hocken uns in den Raum und nehmen auf. Und sie hat ja auch eine wahnsinnige Geschichte. Ihr habt es ja selber dann im Podcast gehört. Ist Umweltaktivistin, ne, gerade mit Fokus auch auf Meeresschutz viel, aber auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise. Sie hat damals ja angefangen mit Geisternetzen, dann Sea Shepherd, viel gemacht und einfach extrem viel erlebt über die letzten Jahrzehnte und hat sich dann aber irgendwann umgeändert und ist von diesem sehr aggressiven, wie ja Sea Shepherd ist, ne, sehr aggressiv, hin zu diesem, warum tun Menschen das, was sie tun? Also dieses Hinterfragen, weil machen wir uns nichts vor, kein Mensch quält Tiere einfach nur so aus Spaß an der Freude. Es steht immer irgendein Grund dahinter. Sei es Armut, sei es Traditionen, Gewohnheit, fehlendes Wissen vielleicht auch. Es gibt ja immer irgendwas, warum Menschen sowas tun. Das machen sie ja nie aus, einfach weil ich Bock habe, einen Wal umzubringen. Und das ist das, was sie jetzt auch lebt, so dieses, nicht diese moralischen Anklagen, nicht dieses von oben herab, dieses belehrende, hey, du musst. Und da kommt irgend so ein weiser Dulli aus Deutschland in die Karibik und erzählt dem karibischen Fischer, wie er jetzt Fische zu fangen hat. So, nee, Dialog. Dialog öffnet die Türen. Und ganz krass war das natürlich auch mit ihrem Erlebnis auf den Färöerinseln mit diesen Pilotwahlen, wo sie da zwischen den Walen und den Keulern quasi gestanden war und dann verhaftet wurde und Co. Das war natürlich eine Geschichte, boah, da läuft es einem wirklich den Rücken runter, eiskalt. Und hat aber auch schon Erfolg erzielt, ne? Dieses Beispiel, das sie bringt mit den Haifischern, so genau kann das laufen. Ne, dass man statt Haie zu fischen, was ja super gefährlich ist, ihnen zeigt, hey, fahrt doch einfach Touristen hier raus, zeigt denen die Haie, kriegt ihr viel mehr Geld. Ja, klar machen die das. Wenn es ihnen ums Geld geht, machen sie das natürlich. Sie wollen ja Geld verdienen, wollen ja ihre Familie erleben. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was sie verkörpert, so ein bisschen, diese Ideen mit den Menschen finden und diese Probleme in Lösungen zu drehen. Ne? Natürlich kam das auch nicht von irgendwo her. Sie hatte natürlich dieses extrem prägende Ereignis mit ihrem Partner, der sich irgendwann umgebracht hat, wegen dem ganzen Leid auf der Welt. Und hat er dann auch gemeint, aus Scheiße kann Dünger werden. Ne? Schmerz wird, ihr Schmerz wurde dann irgendwann Hoffnung. Und ein ganzes Projekt. Und das fand ich auch so schön am Ende, als sie gesagt hat, nicht jeder muss irgendwie die Welt verändern. Nicht jeder ist dazu bestimmt. Es gibt manche, die dazu bestimmt sind, Größeres zu machen, Leute anzutreiben, zu sammeln. Aber jeder kann auch was Einfaches für sich tun. Ja, Konsum. Ja, was esse ich, was trinke ich, was konsumiere ich, mit was kleide ich mich. Jeder Euro ist eine Stimme. Also jeder Konsument hat auch eine Stimme irgendwo, ja. Und oft sind es kleine Schritte. Nicht die Perfektion, nicht nie wieder fliegen, Auto abschaffen, nur noch vegan essen, was im eigenen Garten wächst. Und jeder muss für sich selber festlegen, auf was kann er verzichten. Ja? Druck rausnehmen einfach. Versuchen an Gewohnheiten zu schrauben. Und dann einfach so ein Vorbild sein. Ja, Bewusstsein schaffen und lokal was machen. Sie sagt auch, man muss nicht auf die Färöerinseln fliegen und da die Wale retten. Es gibt genug, was man vor Ort machen kann. Genug Tiere, die irgendwie bedroht sind, die man vor Ort retten kann. Und das fand ich auch einen sehr schönen Appell, weil ich mir dachte, ja, macht absolut Sinn, irgendwas lokal zu machen. Und das ist ja auch für die Leute viel, viel einfacher. Ja, also alles in allem, drei sehr schöne Episoden, haben alles sehr Spaß gemacht. Ob es jetzt um Erfolg ging oder um Kindererziehung oder um die Rettung der Natur und der Umwelt. Super spannende Gäste. Und ja, ähnliche Gäste stehen auch wieder in den Startlöchern. Ich arbeite ja nebenher immer noch in meiner Doku über die Enhanced Games. Dazu konnte ich jetzt schon den Hajo Seppelt interviewen. Mega cool, mega cooles Interview auch mit ihm. Ist ja einer der führenden Experten auf dem Thema Doping in Deutschland. Und Enhanced Games, also vielleicht noch kurz zur Info für alle, die es nicht mitbekommen haben. Enhanced Games sind wie Olympia auf Steroide, also eine sportliche Wettkampfveranstaltung, bei der es erlaubt ist, sich zu enhancen, also quasi zu dopen, ne? Einfach zu dopen. Und das sogar gewünscht ist, ne, und auch belohnt wird, wenn man einen Weltrekord bricht, bekommt man 1 Million Euro, je nach Weltrekord und so weiter. Und das hat für viel Aufsehen erregt und da dachte ich mir, okay, da will ich irgendwie mehr dazu wissen. Ist das jetzt gut, weil die Veranstalter verkaufen es natürlich als gut, weil sie sagen, ja, wir sind ja hier für die Medizin, wie können wir Sachen entwickeln und anwenden, die Leute schneller besser machen, schneller regenerieren und Co. und das dann in den Umlauf auch für den Normalsterblichen bringen. Aber andere sagen natürlich dann auch, nee, das ist eine Katastrophe, so ein Event, was sendet das für ein Vorbildsbild einfach an die Kinder auch da draußen und sowas, ne? Und was kann da auch alles passieren und was ist, wenn die Athleten dann nicht mehr unterstützt werden nach dem Doping? Sehr spannende Fragen, wo ich keine Meinung dazu hatte, deshalb habe ich mir Experten geholt. Sowohl Philosophen als auch Doping-Experten, als auch jetzt einen Sportrechtler, also Sportrechtsanwalt, der auch am KAS ist, der auch so berühmte Fälle übernommen hat, wie der Kussskandal mit der spanischen Frauennationalmannschaft nach dem Titelgewinn und noch ein paar andere, da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Und Ziel ist es, die Doku nächstes Jahr fertig zu bekommen im Frühjahr und rauszubringen und dann natürlich auch alle Einzelinterviews, sodass ihr alles nochmal genau nachhören könnt. Kostet gerade sehr viel Zeit. Wenn ihr mich unterstützen wollt, Steady, ja, auf Steady könnt ihr subscriben, findet ihr alles in den Shownotes auch, die ganzen Links. Und was ist noch so geplant? Ein paar Interviews sind geplant mit Autoren zum Thema ja Schwarmintelligenz oder Schwarmdummheit auch, also warum machen wir, was wir tun, und auch zum Thema Demokratie. Also ist die Demokratie, wie sie jetzt ist, gerade noch so haltbar oder woran liegt es, dass die so bröckelt? Und die spannende Frage. Ich bin schon sehr gespannt auf das Interview. Das Vorgespräch war auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Und ja, ich tue es nicht länger rum. Ich babbel jetzt hier schon wieder seit über einer halben Stunde. Mein Gott, sag doch mal was. Sag doch mal was, dass ich hier so lang babbel. Auf jeden Fall vielen Dank. Die erste Folge ist im Kasten, die erste Solo-Folge. Hat Spaß gemacht. Und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt mir einfach. Ansonsten geht in die Shownotes, da sind alle Links nochmals zu den Folgen. Und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Heute mich alleine. Und ihr wisst Bescheid, seid lieb zueinander, bleibt sauber und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.